Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüßt Sie Markéta Kachlíková. Wir blicken heute auf politische Weichenstellungen in Asien und auf ein Stück Prager Stadtgeschichte, das vor einer Rückkehr steht. Hier sind die wichtigsten Themen für heute. Der tschechische Abgeordnetenhauschef Tomio Okamura verhandelt in China über neue Wirtschaftskooperationen im Zeichen der Ein-China-Politik. Unser erstes Thema im Tagesecho. Das Monument für den legendären Feldmarschall Radetzky soll nach über 100 Jahren wieder auf den Prager Kleinseitner Ring ziehen. Auch dazu haben wir einen Bericht. Und im zweiten Teil der Sendung beleuchten wir das Leben und das Mythos des österreichischen Offiziers Radetzky. Bleiben Sie dran. Nun aber gebe ich erst einmal ab an Till Janzer.
Die Nachrichten. Die tschechische Polizei hat nach einer Razzia im Prager Magistrat ihre Ermittlungen aufgenommen. Diese würden 6 Personen und 2 Firmen betreffen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Prag am Mittwoch mit. Ihnen werde unter anderem Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit und Geldwäsche vorgeworfen, hieß es. Am Dienstag hatte die Polizei das Amt für Straßen und Verkehr im Magistrat durchsucht. Der Prager Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda kündigte danach an, den Koalitionsrat einzuberufen. Das Amt gehört zum Zuständigkeitsbereich des stellvertretenden Oberbürgermeisters für Verkehr Jaromír Beránek von den Piraten. Er verlange eine Erklärung der Lage, sagte Svoboda. Laut einer Gesetzesinitiative von Sportminister Boris Šťastný sollen die Kompetenzen des tschechischen Anti-Doping-Komitees erweitert werden. Dem Vorschlag nach könnte das Komitee unter anderem auch bei Wettbetrug und Stadiongewalt ermitteln. Wie Šťastný im entsprechenden Gesetzentwurf schreibt, soll sich eine zentrale Instanz um negative Auswüchse im Sport und ihre Prävention kümmern. Der Entwurf wurde vergangene Woche den Kabinettskollegen zur Beurteilung zugeschickt. Der Sportminister plant, dass die erweiterten Kompetenzen des Komitees ab Beginn kommenden Jahres gelten. Das Verkehrstechnikunternehmen Škoda Transportation aus Pilsen bereitet sich auf seine Umbenennung vor. Den neuen Namen und das neue Logo soll die Firma aus dem Konzern PPF spätestens bis Ende 2029 erhalten. Vorgestellt werden soll das Rebranding im September 2028 auf der InnoTrans in Berlin, der weltgrößten Fachmesse für Bahn- und Verkehrstechnik. Dies teilte ein Sprecher von Škoda Transportation mit. Die Umbenennung geht auf ein Abkommen mit dem Autohersteller Škoda zurück, um einen jahrzehntelangen Rechtsstreit zu beenden. Denn beide Unternehmen teilen nicht nur denselben Namen, sondern auch das Logo des geflügelten Pfeils. Im August ist eine parallele Kunstinstallation zwischen Prag und Stockholm geplant. Dabei sollen Menschen in der tschechischen Hauptstadt mit Menschen in der schwedischen Hauptstadt digital miteinander verbunden werden und einander Nachrichten übermitteln. Initiatoren der Installation sind der Verein Praho Project, der Kunstinterventionen im digitalen Raum veranstaltet, und seine schwedische Partnerorganisation Stockholm Project. Die Installation in Stockholm soll am 20. August enthüllt werden, die in Prag am 31. August. Beide bieten jeweils nur Platz für eine Person, die sich dann mit der in der anderen Stadt unterhalten kann. Trotz des frühen Ausscheidens des tschechischen Teams bei der Fußball-WM haben die Spiele der Mannschaft hierzulande den Restaurants und Kneipen Mehreinnahmen beschert. Die Umsätze seien an den Spieltagen um bis zu 44% im Schnitt angestiegen, berichtete die Presseagentur ČTK aufgrund von Daten des Kassensystems Doktikatschka und des Essenslieferdienstes Foodora. Die Umsätze seien jedoch weniger gewesen als während der Eishockey-WM im Mai, hieß es weiter. Den Daten nach gaben die Fußballfans am meisten während des Vorrundenspiels gegen Südafrika aus. Es war die einzige der 3 Begegnungen Tschechiens bei der WM, die hierzulande nicht tief in der Nacht stattfand. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Donnerstag ist es in Tschechien meist veränderlich bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf sind verstärkt Schauer möglich, vereinzelt auch Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 22 Grad, in Südmähren auch bis 24 Grad.
Das waren die aktuellen Nachrichten. Sie sind bei Radio Prag International. Es folgt unser Tagesecho. Der Vorsitzende des tschechischen Abgeordnetenhauses, Tomio Okamura, weil derzeit mit einer Parlaments- und Wirtschaftsdelegation in China. In welchen Bereichen er neue Kooperationen aushandelt und um welche Bedeutung den bilateralen Beziehungen einerseits zu China und andererseits zu Taiwan beigemessen wird, dazu hören Sie nun Daniela Honigmann.
Energieversorgung, Industrie, Maschinenbau oder auch digitale Technologien. Rund 20 tschechische Unternehmer aus diesen Branchen handeln derzeit neue Verträge in China aus. Sie haben sich der Parlamentsdelegation angeschlossen, mit der Abgeordnetenhauschef Tomio Okamura am Sonntag zu einem offiziellen Besuch in das ostasiatische Land gereist ist. Unter anderem eröffnete er dort ein Forum des tschechisch-chinesischen Wirtschafts- und Handelsdialoges mit den Worten:
Unser heutiges Treffen ist vor allem der Ausdruck eines gemeinsamen Willens, die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern auszuweiten und das auf Grundlage des gegenseitigen Respekts.
Mit vor Ort ist Petre Heller. Seine Firma betreibt eine Online-Plattform, die E-Shops bei der Expansion ins Ausland hilft. Hellers Augenmerk liegt auf den neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz.
China ist im Bereich E-Commerce und KI sehr stark und Asien an sich ist für uns zentral. Wir haben sogar eine Filiale in Singapur. Wir erweitern beständig unser Netz an Partnerfirmen, die unser System dann an ihre Klienten weiterleiten. Ein solches Netzwerk wollen wir eben auch hier in China aufbauen.
Delegationsleiter Tomio Okamura selbst engagiert sich etwa im Bereich Tourismus. Gemeinsam mit Vertretern des Prager Václav Havel Flughafens hat er zum Auftakt seiner Reise mit China Eastern Airlines über neue Direktverbindungen verhandelt. Schon in einem Jahr soll es demnach Linienflüge ohne Zwischenstopp zwischen Tschechien und Shanghai geben und das dreimal die Woche. Laut Jiří Viskoč, verantwortlich für die Geschäftsentwicklungen des Prager Flughafens, ist dies aber nicht die einzige Destination, die im Gespräch ist.
Die Linie nach Shanghai hat eindeutig das größte Markt- und Handelspotenzial. Mittelfristig erwägen und verhandeln wir zudem schon Verbindungen nach Hongkong, eventuell auch nach Guangzhou.
Daneben steht der Wunsch im Raum für Tschechen, die Visumspflicht bei China-Reisen abzuschaffen. Dazu finden derzeit aber erst Konsultationen statt. Das Thema sei dann eher etwas für die Tagesordnung weiterer Besuche, betont Jiří Brodský, Staatssekretär im tschechischen Außenministerium.
Wir wollen den Dialog mit China jetzt erst einmal öffnen und die Beziehungen auf ein europäisches Normalniveau heben. Dazu gehört auch eine bestimmte Frequenz der offiziellen Besuche und Staatsempfänge sowie des Dialogs auf allerhöchster Ebene.
Dieses Ziel des Kabinetts von Premier Andrej Babiš ist in Tschechien umstritten. Die Vorgängerregierung von Petr Fiala hatte ihre Asienpolitik eher nach Taiwan ausgerichtet. Erst Anfang Juni dieses Jahres reiste der Senatsvorsitzende Miloš Vystrčil erneut in diesen Inselstaat, der seine Unabhängigkeit von China proklamiert hat. Eine Regierungsmaschine war Vystrčil für den Besuch verweigert worden, weswegen er einen Linienflug nahm. Jiří Brodský bewertet diese Taiwan-Kontakte als Abweichung.
Wir wollen jetzt eine optimale Positionierung suchen. Das heißt, dass es zwar gemeinsame Projekte mit Taiwan gibt und Tschechien dort eine Vertretung hat, aber wir verteidigen die Ein-China-Politik. Das sagen wir hier sehr deutlich und das wird auch genau wahrgenommen.
Zur Fortsetzung dieser Politik will Vizepremier Karel Havlíček, der zudem Minister für Industrie und Handel ist, im kommenden Jahr ebenfalls nach China reisen. Zur Abwägung der Außen- und Wirtschaftspolitik sagt er:
Natürlich gibt es nichts dagegen zu sagen, wenn man mit Taiwan zusammenarbeitet. Das Land ist ein sehr guter Partner, vor allem im Forschungsbereich. Aber es lassen sich sowohl gute Beziehungen mit Taiwan als auch mit China erreichen. Es geht nur darum, dass man dies pragmatisch und rational angeht.
Die derzeitige Delegationsreise von Tomio Okamura in China dauert noch bis Samstag.
Daniela Honigmann hat berichtet. Josef Wenzel Graf Radetzky war ein österreichischer Feldmarschall böhmischer Herkunft. Er gilt als einer der bedeutendsten Feldherren des 19. Jahrhunderts. Sein Denkmal stand von 1858 bis 1919 auf dem Kleinseidner Ring in Prag und soll nun dorthin zurückkehren. Das Prager Stadtparlament hat vor kurzem für die Rückkehr des Denkmals für Feldmarschall Radetzky auf den Kleinseidner Ring gestimmt. Diese Entscheidung ging in eine 20-jährige Diskussion und intensive Bemühungen voraus, bei denen sich allen voran der sogenannte Radetzky-Verein Prag für das Monument einsetzte. Der tschechische Rundfunk hat sich nun unter den Passanten auf der Kleinseite umgehört. Er spaziere oft über den Platz, sagt Prokop.
Es wäre schön, wenn es hier etwas gäbe. Es finden ja schon die Märkte statt, die eine Ergänzung bekommen könnten. Ich würde Bänke aber wahrscheinlich mehr schätzen, aber es ist eine gute Idee.
Auch Wladimir ist der Meinung, dass der Platz eine Aufwertung vertragen könnte.
Hier könnte alles Mögliche schön aussehen, der Platz wirkt so karg. Es ist aber auf jeden Fall schon besser als der Parkplatz, der früher hier war. Statuen wären nicht schlecht, ich weiß nur nicht, ob es unbedingt Radetzky sein muss. Aber so eine Reiterstatue, das wäre schon was.
Johann Josef Wenzel Anton Franz Karl Graf Radetzky von Radetz wurde 1766 auf Schloss Trzebnice in Mittelböhmen geboren. Nach seinem Eintritt in die kaiserliche Armee nahm der Adelige an zahlreichen Kämpfen teil, darunter auch an den napoleonischen Kriegen. Den Höhepunkt seiner militärischen Karriere erreichte Radetzky im Revolutionsjahr 1848, als er in der Schlacht bei Custoza die Treppen des Königreichs Sardinien besiegte und damit die österreichische Herrschaft in Oberitalien sicherte. Der Feldherr starb 1858 im Alter von 91 Jahren in Mailand. Seit diesem Jahr stand ein Denkmal für den Feldmarschall auf dem Kleinseidner Ring. Im Jahr 1919, nach der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik, wurde es demontiert. Einer der Gründe für die Entfernung des Monuments war Radetzkys Verbindung zur Donaumonarchie. Der Historiker Jaroslav Šebek erläutert.
Man kann sagen, dass Radetzky einer der erfolgreichsten böhmischen Feldherren war. In Österreich ist er sehr populär und genau das war auch der Grund, warum das Denkmal entfernt wurde. Es erinnerte schlichtweg zu sehr an die österreichische Tradition.
Da der ursprüngliche Standort des Denkmals im südöstlichen Teil des Platzes heute von einer Straße und Straßenbahnschienen besetzt ist, soll es künftig in der Mitte der Freifläche stehen. Die Figurengruppe ist knapp 6,80 Meter hoch und über 10 Tonnen schwer. Sie stellt Soldaten dar, die den siegreichen Feldmarschall auf einem Schild tragen. Die Originalskulptur von Emanuel und Josef Max wird derzeit im Lapidarium des Nationalmuseums gelagert. Die Prager Stadtführung hat beim Kulturministerium bereits einen Antrag auf deren Übernahme gestellt. Die Kosten für die Wiederaufstellung werden auf 600.000 bis 1,2 Millionen Euro geschätzt, je nachdem, ob das Ministerium das Original zur Verfügung stellt oder eine Kopie angefertigt werden muss. Laut dem Prager Stadtrat und Vorsitzenden des Kulturausschusses Jan Wolf handelt es sich um ein künstlerisch bedeutendes Werk, das an seinen ursprünglichen Platz zurückkehren sollte.
historické osobnosti, navíc českého původu a české šlechty.
Historische Persönlichkeiten, noch dazu böhmischer Herkunft und aus dem böhmischen Adel, sollten in den öffentlichen Raum zurückkehren. Es ist ja schließlich mehr als ein Jahrhundert vergangen. Daher denke ich, dass es gut wäre, wenn Feldmarschall Radetzky als der bedeutendste und erfolgreichste böhmische Feldherr wieder im öffentlichen Raum erscheint.
Český vojevůdce vrátil do veřejného prostoru.
Radetzky hat ihn Politiker von sich überzeugen können, der tschechische Komponist Antonín Dvořák hingegen nicht, obwohl der Weltruhm dieser Persönlichkeit unumstritten ist. Im Frühjahr dieses Jahres erschien auf dem Prager Immobilienmarkt das Angebot für eine Wohnung in der Žitná Straße, in der Dvořák über 20 Jahre lang gelebt hatte und auch starb. Obwohl der Kaufpreis niedriger war als die Kosten für die geplante Wiedererrichtung des Radetzky-Denkmals, zeigten weder das tschechische Kulturministerium noch der Kulturausschuss des Prager Magistrats Interesse an der Immobilie. Fast zeitgleich mit der Genehmigung des Denkmals wurde die Dvořák-Wohnung an einen neuen Eigentümer verkauft und dient nun als privates Appartement. Soweit das Tagesecho. Sie hören weiterhin die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Wir bleiben im deutschsprachigen Programm und widmen uns noch einmal der Persönlichkeit des österreichischen Offiziers. Wer war Josef Graf Radetzky? Till Janzer ist diese Frage in einem Kapitel aus der tschechischen Geschichte nachgegangen. Sie hören nun einen Beitrag aus unserem Archiv, der erstmals 2016 anlässlich des 250. Geburtstags des Feldmarschalls ausgestrahlt wurde.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Als Radetzky zur Welt kommt, sitzen die Monarchen Europas noch fest im Sattel. Böhmen gilt damals als Teil Österreichs und für den Spross einer Adelsfamilie bedeutet dies den Dienst in der Armee des Riesenreiches. In diesem Sinn wird er auch erzogen. Jiří Pokorný ist Geschichtsprofessor an der Prager Karls-Universität.
Jan Josef Václav Radetzky wurde am 2. November 1766, also genau vor 250 Jahren geboren, und zwar in einem Dorf Třebnice. Das ist bei der Stadt Sedlčany in Böhmen, das kann man sagen, ungefähr an der Grenze zwischen Mittelböhmen und Südböhmen. Und er entstammte einem ziemlich alten tschechischen Geschlecht, dessen Name schon während der Zeit des Königs Johann von Luxemburg auftauchte, also am Anfang des 14. Jahrhunderts. Seine Eltern starben sehr bald und er wurde von seinem Großvater erzogen. Und dieser Großvater, das war ein alter Offizier und auch Radetzky dachte, dass also sein Glück in der Armee suchen und finden konnte.
Josef Radetzky bewirbt sich an der Theresianischen Militärakademie. Doch bei der Musterung befindet der Arzt, dass der Jüngling zu schwach sei für die Strapazen des Soldatenlebens. Radetzky wird also abgelehnt. So nimmt er den Umweg über ein Kürassierregiment, in das er eintritt. Was er in dem Moment nicht wissen kann, vor ihm liegen 72 Dienstjahre in der Armee, in der er für 5 Kaiser kämpfen und an 17 Feldzügen teilnehmen wird. Radetzkys Karriere beginnt unter Kaiser Josef II. Mit dem letzten österreichischen Türkenkrieg. Sein Vorgesetzter ist General Gideon Ernst von Laudon.
Radetzky zeigte Mut, Entschlossenheit und auch sehr große taktische und strategische Fähigkeiten. Und Gideon Laudon hat ihn gewählt und in seinen Stab gerufen. Und seitdem konnte er also den besten österreichischen Feldherren also in der Aktion besichtigen. Und so hat er also von ihm sehr viel gelernt.
Erstmals auszeichnen kann sich Graf Radetzky in den Feldzügen gegen Napoleon. Und das, obwohl die habsburgische Armee den französischen Truppen in allen Belangen unterlegen ist. Organisation und Führung sind schlecht, die Ausrüstung taugt im Vergleich nur wenig. Der erste Erfolg gelingt spät. in der Schlacht bei Aspern östlich von Wien im Mai 1809.
Radetzky hat auch an diesem Sieg ein kleines Teil, weil er gegen den Befehl ablehnte, sich zurückzuziehen, und so der Feind konnte die österreichische Armee nicht abschneiden, und er wurde dann mit dem Maria-Theresia-Orden ausgezeichnet, also mit dem größten oder wichtigsten österreichischen Militärorden. Und dann die andere Schlacht, ganz wichtigste Schlacht, kann man sagen. Das war die Schlacht bei Leipzig, wo er als Chef des Militärstabes wirkte, und zwar unter dem Feldherrn Karl Fürst Schwarzenberg. Das war also vielleicht die wichtigste, die größte Schlacht, in der er wirklich sehr viel gemacht hat.
Orden klappern nun zwar um Radetzkys Hals, aber es kommt der Karriereknick. Der Graf verfällt der Spielsucht, das restliche Geld verprasst seine Frau. Radetzky wird degradiert und unter anderem als Festungskommandant ins mährische Olmütz abgeschoben. Ein reicher Freund muss aushelfen, um die ständigen Schulden der Familie zu begleichen. Erst unter dem Druck der liberalen und nationalen Bewegung im sogenannten Vormärz besinnt sich die militärische Führung wieder auf Radetzkys Fähigkeiten. Er wird nach Italien beordert, um den dortigen Unabhängigkeits- und Freiheitskampf niederzuschlagen.
Am Anfang der 30er Jahre wurde er zum Befehlshaber der italienischen Armee. Und das war von großer Bedeutung, weil er dort sehr viele technische Neuerungen eingeführt hat. Er kümmerte sich auch sehr viel für das Wohl der Soldaten und hatte sogar gewisse Vorschläge für die Verbesserung des Lebens der gemeinen Leute. Also er hatte wirklich sehr große Verdienste für das österreichische Herrschaft in Italien. Und dann in dem Revolutionsjahr 1848 und 1849 kämpfte er gegen den sardinischen König und gewann alle Schlachten gegen diesen König.
Gerade diese Erfolge für das reaktionäre Regime sind es, die Josef Radetzky auch den Beinamen Retter der Monarchie einbringen. Sie leiten im ganzen Habsburger Reich die Konterrevolution ein. Und der konservative Teil der Kulturelite liegt dem Feldmarschall zu Füßen. Darunter Johann Strauß Vater mit seinem berühmten Marsch, den er 1848 kurz vor seinem Tod schreibt.
Ich muss sagen, dass Radetzky also sehr berühmt war zu dieser Zeit. Sogar die Erzherzogin Sophie, also Mutter des späteren Kaisers Franz Josef, hat über ihn Gedichte geschrieben. Und das berühmteste Gedicht war von Grillparzer, das mit den Worten "In deinem Lager ist Österreich" beginnt. Also das ist vielleicht die beste Ehre für Radetzky. Johann Strauß Vater hat also Radetzky Marsch geschrieben, und es ist vielleicht merkwürdig, dass dieser Strauß Vater ein großer Anhänger des Kaisers und der Ordnung und so weiter war, aber sein Sohn, Johann Strauß Sohn, war Anhänger der Revolution. Und also beide waren in ganz anderen Lagen, kann man sagen.
Erst mit 91 Jahren wird Radetzky von seinen militärischen Funktionen in Italien entbunden. Das geschieht im Februar 1857. Die letzten Monate verbringt der altgediente Feldmarschall in Mailand, wo er am 5. Januar 1858 an den Folgen einer Verletzung und einer Lungenentzündung stirbt. Noch zu Lebzeiten Radetzkys entsteht in Prag die Idee, ihm ein Denkmal zu setzen. Letztlich wird es erst im November 1858 enthüllt, geschaffen von den damals angesagten Bildhauerbrüdern Josef und Emanuel Max. Für den Guss aus Bronze werden die Kanonen der besiegten italienischen Truppen eingeschmolzen. Errichtet wird das Denkmal auf dem damaligen Radetzky-Platz, dem heutigen Kleinseidner-Platz. Historiker Pokorny.
Das ist nicht im Zentrum der Stadt, ja. Es ist ein bisschen abseits. Und das bedeutet auch vielleicht die Stellung Radetzkys in der Geschichtsbewusstsein der Tschechen im 19. Jahrhundert. Er wurde also ein bisschen abgeschoben, kann man sagen, aus dem Bewusstsein. Aber blieb dort natürlich ohne Zweifel.
Wenn Radetzky also eher als ein Nebenereignis in der tschechischen Geschichte galt, wie stand es dann andersherum mit seiner Beziehung zur Heimat Böhmen? Jiří Pokorný zögert etwas mit der Antwort.
Na, das ist eine schwierige Frage und ich glaube, diese Beziehung war nichts von Bedeutung. Seine Heimat war Österreich und Armee, wie in altem Rom Legio Mater Nostra. Für Radetzky war wichtig wirklich dieser Soldatenstand, Dienst in der Armee, Treue zum Kaiser und zur Dynastie, zum Kaisertum. Und das war meiner Meinung nach das Wichtigste für ihn. Aber man sagte, er konnte Tschechisch, aber er konnte auch andere Sprachen der Monarchie und er war imstande, fast mit jedem Soldat in seiner Muttersprache zu sprechen.
Aus diesem Treueverhältnis zur Monarchie lässt sich auch das Schicksal des Prager Radetzky-Denkmals ab dem Ersten Weltkrieg erklären. Zunächst herrscht im Sommer 1914 vor allem unter der deutschsprachigen Bevölkerung Böhmens große Kriegsbegeisterung. Die Menschen versammeln sich am Denkmal. Es gilt schließlich auch als Symbol der österreichischen Armee. Als aber 1918 die Habsburger Monarchie auseinanderfällt und die erste tschechoslowakische Republik entsteht, wird das Denkmal schnell demontiert und ins Lapidarium des Prager Nationalmuseums verfrachtet. Und dort steht es bis heute. Doch es kommt noch zu einer weiteren Begebenheit rund um das Denkmal.
Im Jahre 1936 wollte der österreichische Kanzler Schuschnigg dieses Denkmal wiedergewinnen. Er wollte dieses Denkmal, glaube ich, in Linz aufstellen, weil dieses Denkmal auch ein Kampfmittel der österreichischen Propaganda gegen Nazismus und so weiter wurde. Die tschechoslowakische Regierung hat mit ihm ein bisschen verhandelt, aber dann war daraus, kann man sagen, nichts. Das ist vielleicht schade für Österreich, aber für Prag ist es natürlich keine Schade, weil dieses Monument zu den schönsten Monumenten Radetzkys gehört und kann man sagen auch sehr wichtig ist, was die Monumente oder Denkmäler überhaupt anbelangt.
Heutige tschechische Fans der K&K-Monarchie treffen sich übrigens alljährlich zu Radetzkys Geburtstag im Lapidarium des Nationalmuseums. Und es scheint, als ob die Stadt Prag ernsthaft erwägt, das Denkmal wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückzubringen. Allerdings gehen unter den tschechischen Politikern die Meinungen darüber weit auseinander.
Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.